Ja, liebe Geschwister, bitte schlagt mit mir zusammen das Matthäusevangelium auf. Und wir wollen heute dort fortfahren in der Bergpredigt. Wir sind ja dort in Kapitel 6. Und wir wollen beginnen, indem wir auf Gottes Wort hören. Ich werde euch vorlesen. Kapitel 6, ab Vers 19, und wir lesen dann diesen ganzen größeren Abschnitt bis Vers 34. Matthäus Kapitel 6, Vers 19 bis Vers 34. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören. Und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn du dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, finster ist, wie groß ist die Finsternis? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon oder und dem Besitz, dem Vermögen. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Linien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, werde das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das Wort Gottes. Ich möchte noch kurz mit euch zusammen beten. O Vater, welche Schönheit in diesen Worten, welche Befreiung hier drin liegt. Und so, Herr, wir bitten dich, dass wir diese Befreiung erleben. Amen. Ich nehme euch zu Beginn kurz in meine Vorbereitungszeit auf die Predigt rein. Es war eine gefühlt sehr intensive Zeit für mich und eine Zeit, wo ich einerseits mit einigen Fragen auch gerungen habe, wie ist das genau zu verstehen? Ich möchte euch auch im Lauf der Predigt ein wenig in diese Fragen mit reinnehmen, aber ich habe auch in dieser Zeit Momente gehabt in der Vorbereitung, wo ich so gejaucht habe innerlich, so Freude empfunden habe über diese Worte, die wir hier sehen. Und meine Frustration ist, dass ich merke, ich werde euch nicht ganz mit reinnehmen können in das, was mir fehlen, irgendwie die didaktischen Mittel, das wirklich rüberzubringen, was ich empfinde. Und so war das auch, dass ich dann mehrmals die Predigt komplett verworfen habe und neu strukturiert habe, umgeworfen habe, das letzte Mal gestern Abend um 11. Und deswegen könnte das sein, dass heute das etwas unstrukturierter wird. Und ich hoffe aber, dass ich ein wenig so einen Faden hier reinkriege in die Gedanken, die ich euch mitgeben will. Und eines der Frustrationen ist, dass wir wahrscheinlich heute nicht zum schönsten Teil kommen werden. Also der schönste Teil meines Erachtens sind wirklich diese Vergleiche, die Jesus macht und zur Natur zieht. Und dann die Schlüsse, die er, diese logischen Schlüsse, diese befreienden Schlüsse, die er zieht. Und wir werden vermutlich heute nicht mehr dazu kommen. Und ich bin so hin und her, sollen wir das kurz anschneiden oder nicht? Wahrscheinlich ist es weise, das noch nicht zu machen. Aber dass ihr merkt und wisst, und auch seht, wieso wir diese Dinge anschauen werden, die wir heute anschauen werden. Es ist wichtig, diesen Text wirklich von Anfang an strukturiert und sorgfältig auch zu verstehen. Und darum wird es mir heute vor allem geben, ein Fundament zu legen, damit wir auch dann die Versprechen, die Verheißungen Gottes nachher wirklich verstehen können und differenziert verstehen können, so dass wir wirklich sicher sein können, ich darf diese Verheißung so und so für mich in Anspruch nehmen. Und ich darf mir sicher sein, dass Gott diese Verheißungen genauso auch erfüllen wird. Und ihr werdet sehen, wieso es wichtig ist, noch einmal grundlegend an diesen Text heranzugehen, weil hier relativ schnell Fragen aufkommen können bei diesem Text, die nicht ganz so leicht zu beantworten sind. Und ich glaube, es sind hier vor allem zwei sehr grundlegende Fragen, und eine werden wir heute anschauen, die nächste werden wir das nächste Mal anschauen. Zwei Fragen, die nicht leicht sein werden zu beantworten, aber wo es trotzdem wichtig ist, dass wir sie beantworten. Und eine weitere Sache, die wir heute sehen müssen, ist auch, dass wir letztlich das Elend sehen des Menschen, der sich am Besitz festklammert. Und das ist so wichtig, dass wir das sehen. Nur wenn wir das Elend der Sklaverei sehen, sehen wir die Herrlichkeit der Rettung aus der Sklaverei. Und deswegen werden wir uns mit diesen Dingen beschäftigen heute und da beginnen. Das ist auch beim Evangelium ähnlich. Wir müssen das Elend unseres Zustandes erkennen, bevor wir die befreiende Herrlichkeit Jesu sehen. Und wir werden heute, das hoffe ich, dass wir das heute auch sehen werden, dass wir heute im Wesentlichen Evangelium vor uns haben. Dieser Text ist nichts anderes als das, was wir in den letzten 5, 6, 7 Predigten über die Bergpredigt gesehen haben. Es ist pures Evangelium. Es sind die Grundlagen des christlichen Lebens, die wir heute vor uns haben. Und wenn ihr das verstanden und gesehen habt und euch drin gefreut habt, dann ist das Ziel der heutigen Predigt, denke ich, erreicht. Also das so viel zur Einleitung. Ich habe meine ursprüngliche Einleitung komplett über Bord geworfen. Eine Frage, die es sich vielleicht lohnt, kurz anzuschauen und mit der wir auch einsteigen könnten in diesen Text. Dieser Text und auch vorher in Kapitel 6 geht es ja um das Geben. Und in diesem Text geht es um Besitz und Geben. Und wenn ihr euch mal fragt, jeder von euch wurde wahrscheinlich schon zum Geben angespornt. Das kann vielleicht sein, dass ihr auf der Straße mal angesprochen wurdet und ihr für irgendeine Organisation spenden solltet. Und vielleicht habt ihr schon ganz viele Argumente gehört, wieso ihr geben solltet. Schaut mal das Leid dieser Menschen an und wie unfair das ist, wie viel ihr habt und wie wenig sie haben. Dann musst du also doch geben deswegen. Oder vielleicht in anderen religiösen Kontexten, im Islam zum Beispiel, wo Geben einfach eigentlich Pflichterfüllung ist. Wir geben, weil Gott es einfach befiehlt. Es gehört zu unserer Pflicht. Wir sollen zumindest einen bestimmten Teil von unserem Einkommen geben. Und was ich auch hoffe, ist, dass wir heute sehen, wie anders, wie grundlegend anders das Evangelium ist. Die Gründe, weshalb wir geben sollen und dürfen, sind so radikal anders, wie wir das sonst kennen. Und wir werden einfach einsteigen mit dem Text und ich werde versuchen, in meiner Unstrukturiertheit einfach etwas, dass wir uns an den Text halten und abschnittsweise vorgehen. Und deswegen beginnen wir einfach bei diesem ersten paar Versen, Verse 19 bis 20. Ich lese die nochmal vor. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln, ich lese aus der Schlachter jetzt, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Ein kurzer Hinweis, hier steht Rost, in der Elberfelder steht Fraß. Wir wissen nicht ganz genau, was damit gemeint ist. In der Elberfelder Fußnote, wahrscheinlich ein Schädlingsinsekt. Also irgendwas, was unseren Besitz auffressen kann. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo die Motten und der Fraß sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Wir finden in diesen ersten zwei Versen eine Gegenüberstellung. Zwei Arten Vorsorge zu betreiben. Seht ihr das? Eine richtige und eine falsche Vorsorge. Zwei Arten zu sammeln, zwei Arten zu trachten, zwei Arten zu streben und zu arbeiten. Nun, und wenn wir uns über die Bedeutung hier Gedanken machen, was meint Jesus? Es ist ziemlich klar, was Jesus mit Schätze sammeln auf Erden meint. Er meint Besitz, er meint das Materielle, er meint Geld. Er redet in Matthäus 6, Vers 24 über den Mammon, wörtlich. Und Mammon ist ein Lehnwort aus dem Aramäischen, was einfach für Besitz oder für Geld steht. Aber was sind Schätze im Himmel? Schätze auf Erden, damit, das können wir irgendwie nachvollziehen. Was sind Schätze im Himmel? Und hier gehen, glaube ich, schon viele irgendwie einen Weg, der nicht eigentlich die Dringlichkeit dieses Textes sichtbar werden lässt. In vielen christlichen Kreisen ist es üblich, folgendermaßen darüber nachzudenken. Man sagt, okay, da gibt es das Evangelium, da geht es um Rettung und um wie wir in den Himmel kommen. Und es geht darum, dass du hier zu Jesus betest und ihm dein Leben übergibst. Und dann hast du diesen Teil erledigt. Und dann, für diejenigen, die irgendwie besonders treu sind und vielleicht wirklich so Nachfolge ernst nehmen, für die gibt es dann diese Belohnung im Himmel, da gibt es diese Schätze oder man würde vielleicht sagen, dann eine besondere Stellung, besondere Aufgaben im Himmel. Aber wenn wir in der Bibel lesen und einmal dieses Thema näher anschauen in der Bibel, und wir werden das jetzt nicht machen, aber wir sollten das vielleicht einmal machen, dann sehen wir, dass Lohn und Rettung ganz eng verwoben sind. Der Lohn ist in der Bibel die Rettung. Petrus sagt, das Endziel eures Glaubens, also das, worauf ihr hinarbeitet in eurem Glauben, die Rettung der Seelen. Paulus sagt immer wieder, dass unser Lohn die Rettung ist, zu Gott zu kommen, in ihm gefunden zu werden. Und ich bin überzeugt, und dass in diesem unmittelbaren Kontext hier, wo Jesus predigt, die Schätze im Himmel ganz einfach das sind, was er vorher mit Lohn bezeichnet hat. Nämlich, wir hatten gesehen, Lohn für Jesus ist dass wir die Verherrlichung Gottes erleben und in sein Reich hineinkommen. Und das ist ja das Thema der Bergpredigt. Wie beginnt Jesus seine Predigt? Er beginnt: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Aha, also wem gehört das Reich der Himmel? Und es geht darum, wer wird getröstet werden? Wer wird Barmherzigkeit erlangen? Wer wird das Land erben? Wer wird satt werden? Wer wird Barmherzigkeit erlangen? Wer wird Gott schauen? Das sind die Schätze des Himmels. Und das ist die Hauptfrage der Bergpredigt. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und schaut mal, wie das nachher in Vers 12 ausgedrückt wird. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Was ist der Lohn? Dass uns das Reich Gottes gehören wird. Ihrer ist das Reich der Himmel. Das ist der Hauptlohn, worum es auch hier geht. Also es kann Jesus nicht darum gehen, dass wir einfach ein bisschen mehr im Himmel anhäufen. Jesus ist primär darum besorgt, dass wir in den Himmel hineinkommen. Dass wir den Lohn nicht verspielen, dass wir nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer sind. Er sagt im Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und wir haben in Kapitel 6 dann gesehen, die letzten Male ausführlich betrachtet, der Lohn ist eben diese Verherrlichung Gottes zu erleben, wie sein Reich kommt und zu erleben, wie wir dann zu diesem Reich gehören, da uns vergeben wurde. Vergib uns unsere Schuld. Dein Reich komme. Und vielleicht sagst du oder hast diesen Gedanken, die Bibel redet doch auch über unterschiedliche Belohnungen im Himmel. Wir sehen das Gleichnis von den Talenten, dem einen werden 10 Städte gegeben, dem anderen nur 5. Und ich denke, dass auch, dass Gott eben besonderen Dienst oder für besondere Leiden für ihn oder für besonderen Glauben auch freigebig individuell belohnt. Ich denke, die Bibel lehrt das wirklich, dass es im Himmel unterschiedlichen Lohn geben wird, so wie es unterschiedliche Aufgaben geben wird. Aber bevor wir uns darüber streiten, wie genau das funktioniert, ich glaube, dass die Hauptsache, die lassen wir oft außer Acht. Das wirklich Wichtige ist doch, dass ich da sein werde, dass ich dazu gehöre und ob ich diesen Lauf überhaupt vollenden kann, ob ich den zu Ende rennen, laufen kann, wie Paulus sagt. Schauen wir, wie Paulus über Lohn redet in Philipper 3, aber was mir Gewinn war, also die Schätze, die ich auf Erden sammeln konnte, was für Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Und dann sagt er sein Ziel, um in ihm erfunden zu werden, Vers 9, Kapitel 3, Vers 9, Philipper. Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, das ist sein Ziel, das ist sein Lohn. Vers 10, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung der Toten gelange. Das war das, wonach Paulus sich ausstreckte. Und das meine ich damit, dass dieser Abschnitt Evangelium ist. Es geht hier nicht um sozusagen die zweite Stufe. Jetzt haben wir Errettung geklärt, jetzt haben wir die grundlegenden Dinge des Lebens geklärt und jetzt geht es noch darum, wie ich irgendwie mein Geld so einsetzen kann, dass ich dann im Himmel mehr oder weniger bekomme. Und wenn ich halt ein bisschen weniger einsetze hier auf Erden, dann werde ich ein bisschen weniger im Himmel haben. Nein, es geht hier um das Evangelium, es geht um die grundsätzliche Frage, wie erfahre ich Gottes Rettung? Das ist das Thema der Bergpredigt. Und diese Frage, die stellt Jesus in den kommenden Versen direkt danach. Schaut mal, Kapitel 6, Vers 21. Jesus sagt dann, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also er verknüpft es erstmal, er sagt denn. Und er sagt jetzt geht es um die grundlegende Frage. Wo ihr Schätze sammelt, das hat mit dem zu tun, was ich jetzt sagen werde. Wo ihr Schätze sammelt, bestimmt darüber oder zeigt, wo eure Loyalität liegen wird. Was ihr lieben werdet. Wonach ihr euch sehnen werdet. Und dieses Wonach sind hier zwei Götter. Es geht um eine Entscheidung zwischen Gott und Götzen. Der Gott des Besitzes, des Wohlstands, der irdischen Sicherheit, des Geldes, also der Mammon. Oder der Gott, dem alles gehört und über alles verfügt, der Gott und Vater Jesu Christi. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis, wie groß ist dann die Finsternis? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also merkt ihr, wie Jesus immer wieder das Gleiche sagt. Wenn euer Schatz am Besitz hängt, also wenn ihr um Besitz besorgt seid, wenn das ist, was ihr beschützt, was ihr erhalten wollt, dann kann euer Herz nicht an Gott hängen. Und die Folge ist, dass euer Herz dunkel ist. Ihr dient nicht dem Gott des Lichts, sondern ihr dient der Dunkelheit. Also wir sehen hier dieses Bild des Auges. Also das vorher nimmt er das Herz und dann nimmt er nochmal ein Bild, um das zu verdeutlichen, nimmt das Bild des Auges. Wenn ihr blind seid, dann habt ihr quasi in eurem ganzen Leib kein Licht, ihr habt keine Orientierung, wisst nicht, wohin ihr gehen sollt. Das ist die gleiche Aussage, wenn dieses Auge, also das, wenn mein Auge auf irdische Dinge gesinnt ist, gerichtet ist und deswegen dunkel ist, dann wird auch mein ganzer Leib davon geprägt sein und ohne Licht bleiben. Das heißt, wir sehen hier eigentlich eine Beschreibung von einem Menschen, der in der Finsternis ist, der Gott nicht kennt. Wir sehen das, was Paulus in Epheser 2, Vers 3 beschreibt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Zum Beispiel nach Geld. Indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das ist hier ein Beispiel für unseren Merkvers für heute. Wie Johannes es sagt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Also es gibt diese zwei Herren und wenn ich für die Welt lebe, dann habe ich die Liebe des Vaters nicht in mir. Wir können nicht beiden dienen. Also seht ihr, das ist die gleiche Aussage hier drin, die wir immer wieder wiederholt sehen in der Bibel. Immer wieder. Es ist nichts anderes als das Evangelium, was Jesus hier formuliert in Bezug auf das Geld und die Sorgen. Also die Frage, die dieser Text uns existenziell stellt, ist, wem diene ich? Und es geht eigentlich weiter. Der Text stellt auch die Frage, will ich wirklich dem Besitz, dem Geld dienen? Und zählt dann Gründe auf, wieso wir das nicht tun sollen. Es gibt so viele, die sich schamlos, auch in unserer Kultur, das öffentlich sagen, sie verschreiben sich diesem Gott, dem Mammon. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Schüler vor nicht so langer Zeit und er sagte mir, mein Lebensziel ist, reich zu werden. Ich will möglichst viel Geld verdienen. Ich will und das Geld investieren, sodass ich früher in die Rente kann und ich will dann das Leben genießen. Das ist ein offenes Lebensziel von so vielen Menschen um uns herum und auch so vielen religiösen Menschen. Und was Jesus hier in diesen Versen macht, ist, er stellt uns diesen Götzen mal so richtig vor. Er sagt, schaut euch mal an, wem ihr dient, und dann spottet Jesus. Er macht eigentlich das Gleiche, was Elia gemacht hat, dort am Berg Karmel, und der spottet über den vergeblichen Götzendienst des Baals und er sagt, ruft doch ein bisschen lauter, vielleicht ist Baal, vielleicht muss er schlafen, vielleicht hört er euch deswegen nicht. Also er spottet und Jesus spottet hier in diesen Versen über diesen Konkurrenzgott des Besitzes und des Geldes. Wie unsicher Geld und Besitz doch ist. Du investierst in die Immobilie und sie brennt ab. Du verlierst alles auf einen Schlag. Du sammelst kostbare Gegenstände und sie können gestohlen werden. Du investierst vielleicht sogar in die sichersten Aktienfonds. Und was nützt das, wenn du einen Unfall hast und wenn du das gar nicht mehr genießen kannst? Und es kommt schlimmer. Und das ist, glaube ich, das, was hier diese Verse gesagt haben. Wenn wir dafür leben, wenn wir für den Mammon leben, leben wir in der Dunkelheit. Fern von Gott und ohne Hoffnung, dann sind wir Kinder des Zorns. Und wenn Gott uns in seiner Gnade die Augen aufmacht für unseren Zustand und wir dieses Elend erkennen, vielleicht heute in der Predigt, was müssen wir dann tun, um gerettet zu werden? Wie können wir beginnen, Schätze im Himmel zu sammeln? Wie können wir das Licht hineinströmen lassen in unser Leben, ein reines, helles Auge bekommen? Was sollen wir tun? Und die Antwort, wie wir es immer wieder gesehen haben in der Bergpredigt, ist Umkehr, Buße. Und wir sehen hier, wie Buße in diesem Fall ganz konkret aussieht. Und wir werden heute zwei Aspekte anschauen. Was es bedeutet, Schätze im Himmel zu sammeln und nicht auf Erden. Und ich glaube, man könnte das insgesamt zusammenfassen, auch mit der nächsten Predigt, ist die Antwort Jesu, was Buße hier konkret bedeutet, folgendes. Buße ist ein Glauben an den Gott, der belohnt und versorgt, der uns dann freisetzt, freigebig zu geben und unsere Sorgen zu verleugnen. Ich glaube, das ist das, wie man diesen Text zusammenfassen könnte. Und wir werden heute eigentlich viel zu wenig auf diesen ersten Punkt eingehen, den Glauben an die Zuverlässigkeit Gottes. Sondern wir gehen heute, und wir werden das dann irgendwann in der Zukunft machen, ich werde euch bitten, diesen Aspekt aber nicht aus dem Außen zu verlieren. Wenn wir das andere nur betrachten, das Praktische, dann schaut euch bitte zu Hause diesen Text an, lest ihn. Meditiert darüber, in dem Sinne, dass ihr darüber nachdenkt. Betet darüber. Aber wir schauen uns heute diese zwei Aspekte an. Freigebiges Geben und die Sorgen verleugnen. Wir beginnen also hinten. Wie sieht das praktisch aus? Umkehr zu Gott. Das Wort lauter oder rein, was in Vers 22 steht, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dieses lautere Augen. Das Wort im Griechischen kann bedeuten lauter oder einfältig, wird manchmal so übersetzt, oder rein. Und ich denke, diese drei Bedeutungen sagen uns, dass es hier Jesus darum geht, dass unser Auge Gott hingegeben ist. Also wir sehen, dass Schätze im Himmel sammeln bedeutet, sich selbst Gott hinzugeben. Aber dieses griechische Wort kann auch bedeuten und bedeutet, wird ungefähr an 7 Stellen im Neuen Testament auch so übersetzt, mit großzügig. Also ein großzügiges Auge. Und auch in der rabbinischen Literatur wurde das Auge, das großzügige Auge oder das reine, lautere Auge oft als Bild benutzt für großzügiges und barmherziges Geben von Besitz. Ein Beispiel in der Bibel sonst ist in Römer 12, Vers 8, wer gibt, gebe in Einfalt. Oder eben, das ist genau dieses Wort. Oft wird es auch übersetzt eben als Großzügigkeit. Wer gibt, gebe in Einfalt. Es geht um das großzügige Geben. Und Jesus wiederholt sich doch hier. Nicht wahr? Wir hatten das schon in der Bergpredigt. Er sagt doch hier eigentlich nur nochmal, was er in Kapitel 5 gesagt hat. Vers 5, Vers 40. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem gehe zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Also offensichtlich ein wichtiger Aspekt von dem, was Jesus in dem Abschnitt lehrt, ist, dass wir freigebig geben müssen. Und wir können hier schon eine Schlussfolgerung ziehen aus diesem Aspekt. Eine der Fragen, die vielleicht bei euch aufkommt, wenn ihr das Wort Sorgen hört, ist, was meint Jesus eigentlich hier mit sich Sorgen zu machen? Jesus sagt ja später dann, das ist der zweite Punkt, den wir dann anschauen, seid nicht besorgt, im Vers 31. Und das ist gar nicht so einfach zu verstehen, was hier gemeint ist. Wir hatten als Familie Kontakt zu einer Frau vor einigen Jahren, dessen Mann die Familie vernachlässigt hatte, und er sagte, ich vertraue, dass Gott für meine Familie sorgt. Und er hat deswegen seine ganze Zeit mit Gesprächen und Bibelstudien und anderen geistlichen Dingen, in Anführungs- und Schlusszeichen, verbracht. Und das Leben seiner Frau war gekennzeichnet von harter Arbeit. Sie musste die Familie ernähren. Und der Mann, der wurde dann immer schlimmer, auch in anderen Aspekten. Was heißt es, sich keine Sorge? Ist das gemeint? Das kann nicht gemeint sein. Oder wenn wir schon nur darüber nachdenken, was vielleicht nicht ganz so extrem, sollen wir denn über unsere Zukunft nachdenken? Jesus sagt, macht euch keine Sorgen über das Morgen. Sollen wir nicht über das Morgen nachdenken im Sinne von Vorsorge? Wie sollen wir als Christen dazustehen? Vielleicht kommt euch die Frage auf mit Versicherungen. Wir leben in einer Kultur, wo wir fast alles absichern. Sollten wir Zukunftssorgen absichern? Sollten wir als Christen uns versichern lassen? Und auch da, es gibt einfachere Fragen. Sollten wir eine teure Hausarztversicherung machen und Luxus absichern? Ich glaube, das ist einfacher mit Nein zu beantworten als das Existenzielle, unser Haus. Das, was wir wirklich benötigen im Leben. Seid nicht besorgt, was ihr essen oder trinken sollt. Was meint Jesus? Und ich glaube, dass die Antwort eigentlich darin liegt, in diesem ersten Punkt, dass wir freigebig geben sollen. Das bedeutet nämlich, oder wenn wir es, können es vielleicht so sagen, wenn Jesus sagt, sorgt euch nicht, meint er offensichtlich nicht zu faulenzen und nicht für Geld zu arbeiten. Oder nicht zu sparen oder unverantwortlich und verschwenderisch mit Geld umzugehen. Weil wenn wir geben sollen, dann sollen wir offensichtlich etwas haben, womit was wir geben können. Also wenn Jesus sagt, dass wir bereit sein sollen, anderen großzügig zu geben, so will er offensichtlich, dass wir arbeiten, damit wir was zum Geben haben. Wie es Paulus im Epheserbrief sagt, der ehemalige Dieb soll sich bemühen, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Das heißt, und das hilft uns schon auch bei diesem zweiten Punkt, den wir anschauen werden, bei Sorge, wir sollen sowohl die Vögel betrachten, wovon viele für den Winter eben nichts sammeln, aber wir sollen auch die Ameise betrachten, die im Sommer ihre Vorräte sammelt. Sprüche Kapitel 6, geh hin zur Ameise, du Fauler. Das heißt, Jesus kann nicht meinen, sorgt euch nicht, lehnt euch zurück, plant nicht mehr, denkt überhaupt nicht an morgen. Was Jesus hier tadelt, ist diese Art von Sorge, die uns zu Menschen macht, die am Besitz festhalten. Die Sorge, die uns davon abhält, großzügig zu geben. Also, der erste Aspekt, was bedeutet Buße, beginne, großzügig zu geben. Und ich möchte euch hier schon mal bitten, schaut euer Leben, schaut euer Finanzleben einmal ehrlich an. Es ist manchmal hilfreich, von außen auf sein eigenes Leben zu sehen. Wir müssen uns die Frage stellen, ist unser Umgang mit dem Geld, mit unserem Hab und Gut so fleißig und gewissenhaft einerseits und so radikal freigebig und in den Augen der Menschen risikobereit andererseits, dass wir klar sehen, dass wir auf den Gott vertrauen, der uns hier vorgestellt wird. Und das bedeutet doch, dass es Zeiten geben wird in unserem Leben, wo wir Vorsorge treffen, wo wir vernünftig Zukunftsentscheidungen fällen wollen. Aber die Frage ist, was hat Vorrang? Wenn Jesus Menschen in unser Leben stellt oder wenn uns Menschen begegnen, die bedürftig sind, sind wir fähig, sind wir bereit, risikobereit zu geben. Wenn du einen Menschen kennenlernst, der aufgrund seines gottlosen Lebens hoch verschuldet ist und der seine Not zu dir bringt und der dich um Hilfe bittet, bist du bereit, ihm dein Haus zu öffnen, ihn für eine Zeit zu versorgen, ihm das Evangelium zu klären und ihn auf seine Sünden anzusprechen? Und bist du dann bereit, wenn er dafür offen ist, bei der Arbeitssuche zu helfen, ihn zu versorgen und dann, wenn er sich von seinen Sünden abwendet, ihm einen Neustart zu ermöglichen und wenn er sich bewährt hat, mit deinen 60.000 Euro Ersparnissen die Schulden abzubezahlen? Bist du dafür bereit oder sagst du dann die Worte, die hier Jesus sagt, was soll ich essen? Wie soll ich dann noch Kleider kaufen? Wie soll ich dann noch meine Rente bestreiten? Wie soll ich jemals für ein Haus ansparen? Und ich glaube, die große Gefahr ist, dass wir über diesen ersten Punkt freigebig geben, einfach darüber hinweggehen, ohne die Radikalität zu sehen, die Jesus fordert. Jesus lobt die Witwe, die ihre letzten beiden Groschen sozusagen dahin gibt. Das, was jeder Finanzberater sagen würde, das ist unvernünftig. Und er lobt sie. Für Jesus hat Glauben ist so eng verwoben mit dem Geben. Bei dem Zachäus, der sagt, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich dem Armen und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Da spricht Jesus dann, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Also ein Schritt, einer der praktischen Schritte aus der Gefangenschaft dieses Götzen des Mammons ist, beginne, freigebig zu geben. Und der zweite Aspekt, auf den bin ich schon zum Teil eingegangen, ist das Sorgen. Also verleugne deine Sorgen. Glaube an den Gott, der belohnt und versorgt und beginne deine Sorgen zu verleugnen. Und wir lesen hier dann weiter, Vers 25, weil darum geht es ja jetzt in dem zweiten Abschnitt. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben. Jesus schaut also das an, was er vorher gesagt hat. Er sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du dienst dem Gott des Besitzes oder du dienst dem Gott, der den Besitz geschaffen hat. Und dann sagt er, darum, und er wird jetzt praktisch, er sagt, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Und ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir drei Dinge sehen an diesen Sorgen. Das erste ist, Jesus meint wirklich, dass wir uns sogar um die grundlegenden Dinge keine Sorgen machen sollen. Also Jesus sagt nicht, sorgt euch nicht um, dass ihr keinen Fernseher vielleicht habt in eurem Haus. Oder sorgt euch nicht darum, dass ihr vielleicht nicht das schickste Auto habt. Er sagt, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Das heißt praktisch gesehen, das heißt auch, dass wir uns erst recht keine Sorgen machen dürfen, dass unser Luxus vielleicht abnimmt. Und wenn wir das auf unser Leben, auf unseren Alltag übertragen, sind das Sorgen wie, wo werde ich wohnen? Wie werde ich noch meine Miete bezahlen können? Wie will ich dann noch die nötigsten Einkäufe bezahlen? Das sind die Sorgen, die Jesus hier anspricht. Und bei solchen Dingen sagt Jesus, sorgt euch nicht. Und das Zweite, was er sagt, ist, solche Sorgen ist wirklich böse. Er sagt ja im Vers 23, wenn dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Und das ist doch erschreckend, weil in unseren Augen sind doch Sorgen so unschuldig. Nicht wahr? Also so, vor allem ein Mensch, der sich über existenzielle Dinge Sorgen macht. Und wir sagen, einem Menschen, der von Sorgen verzehrt wird, wir haben tendenziell Mitleid mit ihm. Du bist so ein armer Tropf, du hast so viele Sorgen und es ist gut, mitleidig mit dem Nächsten umzugehen, aber Sorgen ist im Kern eigentlich Arroganz und Lieblosigkeit. Es ist Arroganz gegen Gott. Wir sagen Gott eigentlich, dass sein Universum für seine Kinder nicht sicher ist. Die Aussage, ich mache mir Sorgen um deine Kinder, ist die größte Beleidigung für eine gute Mutter. Aber Sorgen ist auch Lieblosigkeit. Sorgen bewirken, dass wir unsere Hand verschließen, unsere Tür, unsere Augen für die Not des anderen. Und deswegen ist solche Sorgen böse. Und das Dritte, Sorgen ist Kleinglauben. Jesus sagt, wenn nun das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, wird Gott so kleidet, wird er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Und merkt ihr, wie sehr Sorgen gegen das Evangelium gehen, gegen die frohe Botschaft. Jesus beginnt ja mit neunmal Makarios, neunmal überglücklich, freut euch. Jubelt. Und wie können wir sagen, wir glauben an diese frohe Botschaft und dann mit Sorgenfalten im Gesicht unseren Alltag leben? Nun, was können Sorgen, was können solche existenziellen Sorgen in unserem Leben sein? Und wir können hier bei Kindern schon beginnen. Wir sehen das bei unseren Kindern manchmal, wie existenziell einfach die Sorge ist, dass jemand ihnen ein Spielzeug wegnehmen könnte. Also wir sind Menschen, die von Kind auf Menschen sind, die Sorge treiben, weil wir denken, wir kommen zu kurz. Später in der Schule ist es so, bei so vielen Kindern so, dass die Sorge um die schlechten Noten, vielleicht kennt ihr das. Die Sorge, dass wir vielleicht ausgestoßen werden, dass wir nicht dazugehören. Dann, dass wir den guten Beruf erlernen können, dass wir ihn dann auch halten können, dass wir uns beweisen können an unserem Arbeitsort. Oder die Sorge, dass wir alles schaffen, was wir in dieser Woche meinen, schaffen zu müssen. Die Sorgen, dieses Hamsterrad, wo wir so schnell reinkommen, wo wir Angst haben, die Arbeiten zu unterbrechen und für jemanden vielleicht Zeit zu nehmen. Das sind alles Zeichen, Indizien in unserem Leben dafür, dass wir einem Herrn dienen, der ein falscher Gott ist. Und so möchte ich dich eigentlich heute einfach bitten, dass du dein Leben einmal unter diesen zwei Gesichtspunkten betrachtest. Bist du freigebig? Bist du wirklich freigebig mit deinem Geld? bist du so freigebig, dass du gibst und Freude empfindest. Dass du risikobereit bist in deinem Geben. Und ich möchte dich auch fragen, welche Rolle spielen diese Sorgen in deinem Leben? Und ich glaube, der Text heute sagt uns, wie ernst diese beiden Aspekte sind. Wie es um unser Herz steht, bei diesen, wenn wir so leben, wenn wir das in unserem Herzen dulden. Und ich möchte schließen heute mit einem praktischen Aufruf, wenn wir Rettung suchen. Wie können wir beginnen, in Gott unsere Freude zu finden? Wie können wir beginnen, dass wir Gott mehr lieben als die Welt? Und ich glaube, dieser praktische Aufruf, den sehen wir in dem Vers 21. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Randy Alcorn, der hat mir hier geholfen, er sagt oder er macht darauf aufmerksam, dass wir oft erwarten würden, dass der Vers andersrum steht. Wir würden oft erwarten, dass Jesus sagt, wenn dein Herz für Gott brennt, dann wirst du gerne dort investieren. Aber der Vers sagt genau das Umgekehrte. Er sagt, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Also er sagt, investiere dort und du wirst das auch beginnen zu lieben. Vielleicht kennt ihr das aus eurem Bekanntenkreis oder aus eurem Leben, dass ihr vielleicht einen Menschen kennt, der ganz viel Zeit in ein Haus investiert zum Beispiel. Und über Jahre verbringt er Stunden am Tag vielleicht und spachtelt und verputzt und bringt neue Türen ein, macht die Fenster alle gleich und streicht alles. Und er investiert Zeit und Geld und die Folge wird sein, dass dieser Mensch Schwierigkeiten haben wird, dieses Haus aufzugeben. Er wird dieses Haus lieben, weil er so viel investiert hat. Und vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben, dass ihr investiert habt und dann eine Sache besonders liebt. Und wenn wir durch den Geist gezeigt bekommen, dass wir dem Mammon dienen, dass wir uns sorgen, dass wir Schwierigkeiten haben, freigebig zu geben, dann sollten wir beginnen, solche Schritte zu tun, konkrete Schritte, zu sagen, ich will mein Geld investieren, ich will es geben, ich will es weggeben. Ich möchte mit diesem Gedanken hier schließen und ich möchte euch kurz Zeit geben, noch einmal vielleicht den Text noch einmal zu lesen, noch einmal vor Gott zu kommen im Gebet und ich werde damit gemeinsam Gebet schließen. es gemeinsam beten. Vater, du siehst meine eigene Schwachheit und Unfähigkeit, diesen Text angemessen zu erklären. Und aber Herr, du siehst, dass dein Wort verkündigt wurde, gelesen wurde. Du siehst die Erklärungen und so bitte ich dich, dass du meine schwachen Worte, meine unvollkommenen Aussagen nimmst und gebrauchst im Leben von uns. Herr, hilf uns, dass wir zu einer Gemeinde werden, die lernt, mit Geld umzugehen. Und so, Vater, wir bitten dich, dass wir den Aufruf des Evangeliums nicht, dass wir nicht taub sind für den Aufruf. Sprich in unsere Herzen rein. Die Worte, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. O, hilf uns, dass wir den Ruf hören, verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Und hilf, dass wir gehorchen auf deinen Aufruf, geh hin und verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm, folge mir nach. Und so, Vater, du siehst, wie es um unser Herz steht. Und so bitte ich dich, dass wenn wir an Sorgen hängen, wenn hier auch welche sind, die an den Sorgen und unter diesem unbarmherzigen, unzuverlässigen Herrn dienen, dass du Befreiung schenkst. Und dass du die befreienden Worte des sich sorgenden Gottes in unser Herzen einpflanzt. O Herr, und ich bitte dich nochmal, mach uns zu einer Gemeinde, die lernt, radikal und freigebig zu geben. Bitte segne unser Nachdenken, unser Nachsinnen über diese Worte. Segne uns, wenn wir in die Woche gehen. Lasse dein Angesicht über uns leuchten. Lass uns in dir freuen. Und in deiner Sicherheit, der du mit all deinem Eifer unser Glück suchst, der du willst, dass wir den Lohn, die unvergänglichen Schätze nicht verpassen, der du um unsere Freude und unsere Sicherheit besorgt bist, der du selbst arm wurdest, um uns reich zu machen. Du, der selbst den Reichtum des Himmels aufgab, und um uns diesen anzubieten. Der Tausende mit Brot und Fischen versorgt hat. Und der uns zum Brot des Lebens wurde, uns bekleidet hat mit seiner Gerechtigkeit. O du großer Gott, lass dein Angesicht über uns leuchten. Amen.